Herzlich willkommen beim Familienrat mit Katja Saalfrank,
dem Familienpodcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Praxis, Autorin und Mutter von 4 Söhnen.
Und ich bin Bob Blume, Lehrer, Bildungsinfluencer, Podcaster und Familienvater.
Wir treffen uns hier jeden Montag und beantworten eure Fragen rund um Erziehung, Beziehung und den Alltag mit Groß und Klein.
Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Bob Blume und Katja Saalfrank. Hallo Bob.
Hallo Katja.
Na, wie ist's dir?
Es ist ganz gut. Ich bin etwas energielos, aber das ist meistens am Ende des Schuljahres. Dann geht man so auf dem Zahnfleisch in die Ferien. Das geht bei mir nur leider nicht so gut, weil dann meistens noch das Theaterstück ansteht und man nochmal so alle Kräfte zusammenziehen muss. Und das versuche ich jetzt gerade.
Ja, und das ist ja nochmal eine andere Belastung dann, ne? Das ist ja was Kreatives, aber es ist eben trotzdem, kostet trotzdem Kraft, ne?
Ja, und Leute machen das auch total anders. Es gibt ja so, also ich will mich jetzt nicht auf eine Stufe mit Regisseuren stellen, aber letzten Endes ist es am Ende ja so, dass ich dann Regie führe. Und es gibt die Leute, die dann so ganz sachlich sind und da sitzen und sagen so, es wäre schön, wenn du jetzt nochmal emotionaler würdest. Und da bin ich halt nicht so, sondern ich zeige dann sozusagen auch die Emotionalität, die ich so erwarten würde und die überträgt
holst
sich
die bei
dann
dir
meistens
hoch,
auch.
Sozusagen.
Genau, ja, genau. Mhm. Und das ist dann oft so, deshalb bewundere ich auch Schauspielerinnen und Schauspieler so, dass man dann manchmal das Gefühl hat, die Emotionen wirklich durchlebt zu haben, die man dann nur gespielt oder gezeigt hat. Ne?
Es ist eben kein Abbild, ne, sondern man ist dann wirklich so drin in den Emotionen. Ja,
genau.
Ja, aber es ist jetzt hier in Berlin auch nicht anders. Ich weiß, dass auch schon einige Bundesländer Ferien haben und ich finde, das ist immer so eine ganz schöne Zeit, wie du es auch beschreibst. Es ist einerseits so eine Leichtigkeit drin, weil alles geschrieben ist. Jetzt meine kleinen Coaching-Kinder, die erzählen dann, es ist jetzt Notenschluss, also es ist alles gemacht und auf der anderen Seite findet aber noch irgendwie Schule statt und das sind dann auch eher so kreative Prozesse. Und die Familien bereiten sich vor auf eine Auszeit und manche nehmen Abschied von Kita und bereiten dann den Schulwechsel, also hin zur Schule dann vor. Also das ist irgendwie auch so eine Zeit, die ja ganz viele gemischte Energien irgendwie so hat von Abfallen, aber eben auch von Neuem und dann eben auch die Freude auf den Urlaub und die Auszeit. Ja.
Ich kenne das auch. Weshalb ich mich total freue, mit meinen Zehntklässlern gerade noch ein Buch zu lesen, nämlich Views von Marc-Uwe Kling, also dieser Mensch, der die Känguru-Chroniken geschrieben hat. Und das ist krass, weil das ganz viele aktuelle Themen verbindet, nämlich zum Beispiel KI und Pornografie und Rechtsextremismus, also vielleicht hier eine kleine Triggerwarnung, das ist eher auch für Ältere. Aber das ist natürlich etwas, was so aktuell ist, dass es dann im besten Fall, obwohl es draußen warm ist und man eigentlich woanders sein will als in der Schule, die Schülerinnen und Schüler da noch ein bisschen mitzieht. Und das sind ja auch Themen, die, ich sag jetzt mal, auch in jungen Jahren schon eine Rolle spielen.
Heute mehr als früher, ne?
Genau. Und da bin ich auch direkt schon bei Felicitas.
Die schreibt nämlich, du hast mal wieder eine tolle Überleitung gemacht. Ich bin gespannt.
Liebe Katja, lieber Bob, ich habe euch vor ein paar Monaten erst entdeckt, bin aber schon bis zu den Anfängen aller Folgen durchgedrungen. Wir haben 2 Söhne, 8 und 11, und leben in Wien.
Ach guck, in Wien. In Österreich werden wir auch gehört.
Ich würde so gerne mal nach Wien. Ich habe Arthur Schnitzler ganz viel gelesen und wollte immer den Weg des Leutnant Gustl abgehen. Naja,
na mach gut. Mal.
Der Deutsch-Nerd. Es war in eurem Podcast schon ab und zu das Thema, dass wir mit unseren Kindern unsere eigene Kindheit und die Erfahrungen aufarbeiten. Je älter die Kinder werden, desto mehr ertappe ich mich dabei, dass ich darüber nachdenke, was für Männer die Kinder wohl werden und welche Verantwortung, Grenzen und Möglichkeiten wir als Eltern haben in Bezug darauf, dass wir natürlich den Wunsch haben, dass sie sich später ihren PartnerInnen gegenüber respektvoll verhalten. Das Thema gab es noch nicht im Familienrat, daher hoffe ich, dass ihr es besprechen könnt. Wir haben einige Aufklärungsbücher zu Hause, die vor circa 2 Jahren auch große Aufmerksamkeit bei den Kindern erregten und mit viel Interesse gemeinsam gelesen wurden. Mittlerweile sind sie eher in den Schrank gewandert und Themen bezüglich Sexualität sind peinlich, weswegen sie nicht mehr im Alltag vorkommen, außer wenn das Repertoire der Schimpfwörter aus der Schule zu unerträglich wird. Ich bin 41 Jahre und meine Freundin und ich sind leider noch groß geworden mit sexistischen Kommentaren, grenzübergreifenden Tätschelungen. Über Sex wurde zu Hause nicht gesprochen. Aufgeklärt wurde man in der Bravo und mit Dr. Sommer. Emotionale Themen kamen im Biologieunterricht nicht vor. Wir haben leider auch Erfahrungen gemacht, dass zum Beispiel Kondome abgelehnt wurden, man Sex gehabt hat, obwohl man nicht wollte und man überredet wurde, nicht zu verhüten. Oder letztlich einfach die Pille genommen hat, um sicher zu sein. Schwul war bei uns damals noch ein Schimpfwort und gleichbedeutend für blöd oder dumm. Das Wort queer oder trans war uns gar kein Begriff. Ich bin sehr froh darüber, dass die Kinder mittlerweile eine ganz andere Normalität haben. Auf der anderen Seite ist aber auch vor allem die digitale Welt eine ganz andere als bei uns damals noch. Natürlich ist mein Wunsch, dass meine Kinder bessere Partner oder Männer werden als die, denen ich bzw. wir in den Teenager- bzw. 20er Jahren begegnet sind. Meine Frage ist, ob wir aber überhaupt da etwas machen können, außer den Kindern ein respektvolles, offenes, bindungs- und beziehungsorientiertes Verhalten bestmöglich vor und mit ihnen zu leben und ihnen zu vertrauen. Mein Mann findet, dass ich mir zu viele Sorgen mache und die Kinder das schon machen werden. Bei mir und den meisten meiner Freundinnen hat es bis in die 30er gedauert, ein Selbstbewusstsein in Partnerbeziehungen zu entwickeln. Lernen, Nein zu sagen, gewisse Sachen nicht zu akzeptieren, darüber zu stehen, ignorieren zu können, zu wissen, was man selber will, Grenzen zu ziehen und so weiter. Ist es vermessen von mir, den Wunsch zu haben, dass es meine Kinder leichter haben werden und eher zu diesem Punkt kommen? Müssen unsere Kinder in Bezug auf Partnerschaften nicht auch ihre eigenen Erfahrungen machen? Ich habe neulich gelesen, dass ein Drittel aller Neunjährigen bereits pornografisches Material gesehen hat, was mich beunruhigt hat. Über Pornos haben wir bisher nicht gesprochen zu Hause. Sollten wir das schleunigst nachholen? Wann sind die Kinder hierfür alt genug? Ich möchte keine Welten öffnen, die sie aus meiner Sicht noch gar nicht brauchen. Unsere Kinder sind noch sehr verspielt und haben keinerlei vorpubertäre körperliche Anzeichen. Sie grenzen sich zunehmend von uns Eltern ab und gestalten ihren Alltag selbstständiger, aber das ist ja auch normal. Wir Eltern sind grundsätzlich offen bei Themen in Bezug zu unseren Körpern. Wir haben keine Scheu vor Nacktheit, die Kinder wissen, was Menstruation ist, die Kinder fassen sich selbst auch an, wir reden offen über Morgenerektionen, die Kinder beschäftigen und oder die Kinder bewegen sich zumindest im Haus gerne nackt. Früher haben wir das draußen im Hof auch gemacht, jetzt ist ihnen das zunehmend peinlich, was ich aber auch normal finde. Ich spüre eine Unsicherheit, wie ich das Thema Sexualität, Beziehung und Verantwortung ansprechen kann, je älter sie werden. Und sollte ich es überhaupt? Mache ich mir vielleicht zu viele Gedanken oder holen sich die Kinder sowieso ihre Informationen über Freunde, Internet und Bücher? Ich habe überlegt, Aufklärungsbücher für größere Kinder zu kaufen und diese einfach in den Schrank zu stellen, damit die Kinder sie für sich lesen können. Ist das eine gute Idee oder sollte ich die Bücher benennen oder vorlesen? Vielen Dank, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet, wie ich da sicherer werden kann. Viele Grüße, Felicitas.
Ja, vielen Dank erstmal für die Frage. Tatsächlich haben wir noch nicht über das Mannwerden gesprochen, ne? Hier, oder? Wir haben es mal vielleicht so als ein, also wir haben schon über Sexualität und auch über Aufklärung gesprochen, so, aber über die Frage.
Aber auch bei kleineren Kindern eher, ne?
Ja, genau, auch bei jüngeren Kindern, wobei sich das jetzt nicht, also wir haben über Doktorspiele im Kindergarten oder so, ne? Hatten wir schon mal. Ja, insofern ist hier eine Menge drin und es ist aber eben auch schon ganz viel Reflexion da, finde ich erstmal. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe an ganz vielen Stellen zugehört und an ganz vielen Stellen innerlich auch gedacht, ja, genau so ist es. Und trotzdem können wir ja nochmal so ein bisschen drüber fliegen.
Auf jeden Fall. Ich habe gleichzeitig aber auch gedacht, mich würde interessieren, was die Leute, die den Familienrat hören, da so rüber denken. Wenn ihr das möchtet, schreibt gerne auf Spotify einen Kommentar. Da sammeln sich immer mal wieder auch interessante Perspektiven noch zusätzlich. Aber das nur als Nebenbeibemerkung.
Ja, genau. Das ist, da kann man auch nochmal in direkten Austausch gehen oder auch seine Gedanken teilen. Also erstmal, und das habe ich schon öfter tatsächlich gesagt, wäre es gut, wenn Felicitas nicht nur du dir überlegst, Bücher zu kaufen, ins Gespräch zu gehen und so weiter, sondern dass euch bewusst wird, ne, dass es ja um Jungs geht und auch um die Frage, wie können die wo ihre Fragen platzieren, wenn sie welche haben. Mhm. Und da ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass es auf jeden Fall spätestens da der Vater auch mit auf die Bildfläche kommen sollte. Mhm. Also viele Fragen werden ja dann auftauchen, die mit dem Körper zu tun haben, die mit Verhalten zu tun haben, die mit Bedürfnissen zu tun haben, die eben aus einer männlichen Perspektive auch an einen Mann gerichtet werden können, was nicht heißt, dass wir Frauen nicht auch was dazu sagen können, aber wir sind eben das, die andere Seite. Ja. Mhm. Insofern finde ich, ist das erstmal ein wichtiger Punkt, dass da ein Ansprechpartner da ist, ein Ansprechpartner, der eben auch sowas wie ein Rollenvorbild ist, aber eben auch eine eigene Erfahrung hat. Ja. Und da vielleicht auch dann eben ja auch Männer unter sich wissen, wovon sie reden. Ja, so, wir können das ja nur aus einer weiblichen Perspektive beschreiben. Was heißt nur, ne? Wir können es ausschließlich aus einer weiblichen Perspektive beschreiben und dann unsere Erfahrungen mitteilen. Dann, ja, ich weiß es nicht, wie wollen wir es machen? Wollen wir die Fragen einfach durchgehen oder ist dir was Besonderes aufgefallen? Wie wollen wir da drüber fliegen?
Vielleicht ein ganz kleiner Reflexionsansatz. Ich fand das super spannend, was Felicitas so über ihr Großwerden alles erzählt hat.
Ja.
Denn auf der einen Seite denke ich schon auch, dass wir in Teilen weiter sind. Aber gerade mit älteren Schülerinnen und Schülern spreche ich echt oft auch über die Erfahrung, die sie so machen in Bezug auf Männlichkeit. Weil es leider Gottes im Netz ja auch eine Gegenbewegung gibt. Also dieses, ich nenne es jetzt mal toxisch-männliche, wir holen uns, was uns zusteht, wir sind die, keine Ahnung, das starke Geschlecht und so weiter. Also so eine gegenläufige Bewegung, die nehme ich schon auch wahr. Weshalb ich nur darauf hinweisen wollte, dass ich so dieses, das Internet macht das schon, immer mitdenken würde mit dieser Möglichkeit des vertrauensvollen Austausches, was du gerade auch gesagt hast.
Ja, absolut. Und ich glaube, das kann eben auch eine Chance sein für uns Eltern, auch unser eigenes Verständnis von Weiblichkeit, von Männlichkeit zu hinterfragen und auch zu gucken, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Wie sind da die Energien verteilt? Welche Rollen haben wir? Da gehört ja ganz viel mit dazu, ja, wie ein Elternpaar, wie ein Liebespaar lebt miteinander. So, also fallen da mal lustige Sprüche aufgrund eines weiblichen Anteils oder eines weiblichen Körperteils oder sowas. Ja, das sind ja alles Sachen, die dann da auch gesehen werden. Und ich glaube, ich kann mich dem auch so ein bisschen anschließen, was du gesagt hast. Ich glaube auch, wir sind weiter an dieser Stelle. Wir sind bewusster. Und trotzdem gibt es eben, es gibt bewusste Mechanismen, die wir heute durchbrechen wollen, die wir durchbrochen haben, vielleicht auch schon an vielen Stellen. Und dann gibt es aber eben auch, glaube ich, sehr viele unbewusste Mechanismen, die irgendwie gar nicht so einfach sind, sich denen bewusst zu werden. Ich überlege gerade, ob ich ein Beispiel habe. Also wenn wir überlegen, was ist Männlichkeit und wie drückt sich das auch aus und was ist Weiblichkeit? Also jetzt nicht nur in Bezug auf Sexualität, sondern überhaupt auf die Frage des Patriarchats. Ja, also wie wirken da Strukturen, dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer? Das ist ja, hat ja was mit einem Machtgefälle zu tun, ne? Und auch da gibt's heute im Internet ganz viele starke Bewegungen, die das sichtbar machen und teilweise auch dann eben Strukturen sichtbar machen, die gar nicht so sichtbar erstmal sind, ja, weil sie so selbstverständlich erscheinen, ja.
Vor allen Dingen sind sie ja für diejenigen am wenigsten sichtbar, die das Privileg haben, sich nicht darüber Gedanken zu machen. Das ist ja die große Schwierigkeit oft, ne? Dass der wichtige Hinweis, check your privilege, deutet ja eigentlich genau auf das. Guck, ob du vielleicht etwas nicht reflektierst von dem, das aber wichtig ist, weil andere das mitbekommen. Und sie spricht, also Felicitas spricht ja über ihre Adoleszenz im Grunde genommen auch als so einen Weg des zunehmenden Selbstbewusstseins und der Selbstverteidigung, kann man fast sagen.
Mhm.
Und darauf äußert sie dann diese ganz große Frage, ja. Können wir da überhaupt was machen? Das ist ja eigentlich die große Frage. Mein Mann findet, dass ich mir zu viele Sorgen mache.
Ja, also die Frage wäre so ein bisschen, was ist Sorge und was ist Gedanke? Also ich finde schon, dass man sich Gedanken machen darf und auch sollte. Was leben wir vor? Wie sieht die Entwicklung aus von Kindern, von Jugendlichen, von jungen Männern, von Jungs, ja? Und wie sind wir dazu positioniert? Die Frage ist dann, wo würde die Sorge herkommen? Was ist denn genau ihre Sorge? Ja, also ich denke schon, wenn wir mit Grenzen und mit Räumen und auch mit Grenzüberschreitungen von unseren Kindern gut umgehen im Sinne von, dass wir uns in unseren Grenzen zeigen und eben bei einer Grenzüberschreitung unserer Kinder nicht machtvoll die Grenze der Kinder als Antwort überschreiten, dass da schon ganz viel gewonnen ist. Ja, also mit Grenzen und mit Räumen von einem selbst, aber auch von anderen umzugehen, das lernen wir erst. Ja, das ist ja nichts, das lernen wir im Kontakt, das lernen wir in Beziehung.
Aber weil das so ist, würde ich sagen, Felicitas fragt ja, ist es vermessen von mir, den Wunsch zu haben, dass es meine Kinder leichter haben werden, zu dem Punkt zu kommen? Deshalb finde ich das gar nicht vermessen, diese Fragen überhaupt auch zu haben, sondern das ist doch total wichtig, sich darüber Gedanken zu machen.
Ja, ich verstehe das, und vor allen Dingen, weil sie ja auch Jungs hat, ne? Also die Frage ist ja wirklich, wie können wir unsere Kinder bestärken in dem, was sie sind, und begleiten, ja. Ich habe ja jetzt auch 4 Jungs, und ich habe mir auch da Gedanken drüber gemacht, welche Rollenvorbilder haben die. Und meine Erfahrung ist, dass wir natürlich in unserem Kontakt und in der Beziehung zu den Kindern mit Räumen, Grenzen, mit Wertschätzung, mit Achtsamkeit, mit Dialog und so weiter in Beziehung sein können, und dass trotzdem später in Paarbeziehungen unsere Kinder sich ausprobieren werden und unterschiedliche Erfahrungen machen werden, die vielleicht nicht mehr ganz so von den alten Strukturen geprägt sind, aber ja doch was mit Persönlichkeit zu tun haben. Mhm. Ja. Und ich finde es auch, also das ist sowas, was mir bei deinem Vorlesen und bei der Mail nochmal so durch den Kopf gegangen ist, ich finde es so auch gar nicht einfach irgendwie für Männer und für Frauen. Also die Frauenrolle hat sich sehr verändert und die Männerrolle hat sich auch sehr verändert. Also wir wollen Frauen, die weiblich sind, die irgendwie trotzdem auch viele Attribute übernehmen, die man eigentlich Männern zuschreibt. Also die arbeiten gehen, die eine gleichwertige ein Arbeitseinkommen haben, also von den Stunden her jetzt, nicht von der Bezahlung her. Das ist ja klar, dass wir das wollen, ja. Und gleichzeitig gibt es das Angebot für die Väter, dass sie in die Familienarbeit mehr reingehen können und aber trotzdem männlich sein sollen, so, ne? Und das ist eben so ein, finde ich, auch so ein Aushandeln, wie viel Männlichkeit darf's denn haben, damit ich das, was ich als Frau, als männlich auch liebe und schätze und erregend finde, spüre. Und auf der anderen Seite, ja, erlebe ich dann sowas von Gleichmacherei, ne? Frauen und Männer sind gleich. Ja, sie sind gleichwertig. Und trotzdem sind Männer und Frauen unterschiedlich. So, und ich finde, da geht's nicht nur darum, auch Unterschiede zu benennen und schon gar nicht als Defizite. Also wir gucken ja oft auf unterschiedliche Konstellationen und machen dann das als Defizit fest. Aber letztlich ist es ja auch ein was ganz Positives zu sehen, der andere ist anders, und es ist ja auch spannend, das ist ja auch anziehend.
Ja, und da kommt ja noch dazu, dass sozusagen die Diversität, die heutzutage auch darin mündet, dass man sich eben auch ausdrücken kann, wenn man sich nicht als männlich oder weiblich identifiziert, ist für viele Menschen ja auch erstmal nicht einfach macht. Gleichzeitig denjenigen, die aber sagen, ich gehöre der LGBTQ+-Szene an und möchte auch sichtbar sein und möchte mein Sein und meine Sexualität und so weiter ausleben. Gleichzeitig ist es total wichtig, dass wir alle sehen. Ich finde, Felicitas hat das so schön gesagt, dass sie diese neue Normalität eigentlich so sehr schätzt. Und ich glaube, daher kommt ja auch ihr Wunsch, ihre Kinder dahin auch zu begleiten, damit sie, so habe ich das zumindest, du kannst gerne sagen, ob du was anders gehört hast, damit ihre Kinder, wenn sie dann später älter werden, eben nicht die Probleme vielleicht auch wiederholen, die sie selber erlebt hat. Du hast gerade gesagt, das ist schwierig zu machen, ja. Aber letzten Endes ist das ja der große Wunsch. Wie kann ich sie so begleiten, dass die Welt, in der wir leben, als Normalität auch gesehen wird?
Einerseits als Normalität und andererseits eben auch als was Besonderes, ne? Dass wir hier in Deutschland zumindest diese Möglichkeit haben, das auch alles auszuleben und auch in dieser Freiheit auch eine Verantwortung zu übernehmen für das, was wir leben wollen, und auch zu wertzuschätzen, dass andere anders leben wollen und dass das möglich ist, ja. Ich will noch eine Sache sagen, die mich bewegt hat, weil ich natürlich wichtig finde, das, was wir gerade besprechen, nämlich eine Freiheit zu haben und auch Grenzen zu respektieren, Grenzen auszuhandeln. Und ich erlebe manchmal dann im besten Gedanken und trotzdem irgendwie nicht gut gemacht auch Menschen, die dann eben auch in eine solche Entwicklung von Kindern dann ein Gewicht reinlegen, was dann auch wieder, wo ich dann das Gefühl habe, da satteln mir das Pferd von hinten auf. Also es gibt in meiner Praxis ja immer wieder die Möglichkeit, dass auch Kinder kommen. Ich erinnere mich jetzt an eine Situation, ist noch gar nicht so lange her, wo es um einen Schultadel ging, weil ein 13-Jähriger, übrigens in einer Theater-AG, mit einem Holzschwert sozusagen einen anderen von hinten angepiekst hat und daraus eine Riesensache gemacht wurde und auf einmal etwas Sexualisiertes im Raum stand. Mhm. Ja, und das war eine solche Empörung von der Seite der Lehrerin, dass ich das nicht nachvollziehen konnte, zumal ich natürlich mir auch beide Seiten angehört habe, wo der Junge konnte erstmal gar nicht seine Position sagen, weil die Empörung so groß war als Frau, dass das irgendwie, wir reden hier über sexualisierte Gewalt und da haben wir null Toleranz und so, und der war völlig schockiert. Ja, also völlig schockiert, weil das überhaupt nicht zum einen die Ebene war und zum anderen aus meiner Sicht auch gar nicht im Raum stand. Sowas dann als Anlass zu nehmen, da auch drüber zu sprechen, wo sind Grenzen und wie gehen wir damit um und wie gehen auch Jugendliche untereinander damit um, ne? Dass das eben auch ein Raum ist, den oft wir Erwachsene dann auch schon so überziehen mit den Erfahrungen, die wir haben und mit dem, was wir leben wollen, dass wir dann eigentlich auch wieder mit einer Grenzüberschreitung auch da ja reagieren, und das, was passiert ist, ist dann, dass es dann irgendwie eine Klassenkonferenz und Schulkonferenz und ich weiß nicht was gab und ja, sowas wie ein Pranger entstand. Ja, es wurde dann irgendwie über sexualisierte Gewalt aufgeklärt und der Junge hat sehr wohl verstanden, dass er der Anlass war dafür und hat sich so beschämt gefühlt. Wir haben das dann aufgegriffen und haben so ein bisschen über Beschämung und Sexualität gesprochen. Und also es war jetzt auf jeden Fall etwas, wo er, glaube ich, dann auch letztendlich wieder gestärkt rausgegangen ist. Aber wenn so etwas im Verborgenen passiert, ja, dann finde ich das eben nochmal wichtig, dass wir in uns nochmal klar machen, dass Kinder und Jugendliche erstmal ja von unserer Geschichte, die wir alle haben, ne, von unserer Genese erstmal nichts wissen und dass wir nicht an so einer Stelle eben dann doch aus Übereifer in eine, ja, in sowas Beschämendes reinkommen. Ja, weil das ist ja genau das, was wir nicht wollen, sondern dass wir es aufnehmen als ein Anlass, als einen Dialog und auch als Fragen, ja, was denken Kinder und Jugendliche darüber und was ist dann eben auch eine Form von spielerischem Umgang, ne? Felicitas schreibt ja, ihre Kinder sind noch sehr verspielt, die sind noch sehr sozusagen, wie alt ist er jetzt hier, 11, ne?
9 und 11.
9 und 11, ja. Die sind noch sehr in ihrem kindlichen Mustern verankert, ja. Und da eben, da finde ich, macht sie das auch genau richtig, dass sie erstmal sagt, so, da kommen keine Fragen. Ich finde ganz konkret nicht, dass sie schleunigst nachholen sollte, über irgendwelche Pornos zu reden oder aufzuklären.
Genau, da hätte ich nachgefragt jetzt.
Ja, sondern ich finde, dass die Kinder werden Fragen an sie richten. Und das, was sie ja mitbekommt, ist ja schon auch, wo sind die Kinder, auf welchen Seiten sind die Kinder, und sie hat völlig recht. Das ist eine total veränderte Lebensrealität, in der die Kinder und Jugendlichen heute aufwachsen. Dass, als wir jung waren, da gab es irgendwelche Videotheken, wo man Ausweise sich machen musste und wo man dann in irgendwelche Ecken gehen musste und sich dann Pornos ausleihen musste und dann da mit Gesicht und Körper stand und das sozusagen ausgeliehen hat und reingeguckt wurde und dann das ausgetragen wurde und man musste es auch wieder zurückbringen. Und das ist ja heute etwas, ne, wo man einen Raum für sich hat und wo man aber dann eben auch sehr früh unter Umständen Bildern auch begegnet, die man eben gar nicht einordnen kann. Ja. Insofern finde ich schon wichtig, auch zu gucken, auf welchen Seiten sind die Kinder und die Kinder im Internet nicht alleine zu lassen. Aber ich würde nicht sozusagen aktiv jetzt ein Thema aus Angst ansprechen, wenn es nicht einen Anlass gibt.
Ja. Ich fand das einfach schön, was sie gesagt hat, dass sie die Kinder begleitet auf eine Art und Weise, die den Kindern so vorlebt. Respekt, Offenheit. Bindungs- und beziehungsorientiertes Verhalten. Das fand ich so schön und wichtig, denn letzten Endes ist ja eine solche Beziehung die Grundlage dafür, ob, wenn Kinder dann wirklich im Netz auf was stoßen, was sie verstört oder irritiert, die Eltern als Ansprechpartner halt haben.
Ja, genau. Und da wäre eben das Wichtige dann, dass das Vertrauen da ist. Zum einen, dass die Kinder kommen, wenn sie Fragen haben. Und zum anderen, dass man selbst auch Strategien entwickeln wird, wenn Themen da sind, irgendwie in Dialog zu kommen und das in irgendeiner Form dann gut zu begleiten.
Wie findest du denn nochmal diese konkrete Frage, so dass sie sagt, also sie hat schon überlegt, Aufklärungsbücher für Größere zu holen und das jetzt so mal gar nicht anzusprechen, sondern das sozusagen verfügbar zu machen. Also dass man sich's nehmen kann, wenn man sich danach fühlt oder Lust hat.
Ja, also weiß ich jetzt gar nicht. Also ich habe so das Gefühl, mit welchem Ziel macht sie das? Also macht sie das eher für sich, weil sie dann das Gefühl hat, sie kann was tun? Weil ja auch die Frage ist, kann man überhaupt was machen? Das hört sich so an, als ob ja sie sich so hilflos fühlt und dann ist das vielleicht eine Strategie, um sich nicht ganz so hilflos zu fühlen und da eben etwas hinzustellen. Oder ist es jetzt gerade wirklich dran auch für die Kinder und Jugendlichen? Und da würde ich dann eben auch sehr genau gucken, was für Bücher hole ich da. Also auch da, finde ich, muss man genau hingucken. Es gibt auch immer mal wieder im Internet Influencer, die auch darauf hinweisen, dass weiterhin auch manchmal seltsame Bücher über Körper, über Aufklärung, über Sexualität im Umlauf sind. Das sollte man sich auch einfach gut angucken dann. Ja. Also das kann man machen. Wie gesagt, vielleicht fragt Felicitas sich nochmal, mit welchem Ziel mache ich das? Geht es da eigentlich eher um mich oder geht es eigentlich tatsächlich eher darum, dass es gerade dran ist für die Jungs? Ja. Mhm. Ich will noch mal eine Sache sagen, weil die beiden ja jetzt gerade so in der Wackelzahnpubertät, also der 8-Jährige ist so in der Mitte, der 11-Jährige ist so am Ende der Wackelzahnpubertät, da wird es dann eben auch um die Pubertät demnächst gehen. Und der tiefgreifendste Moment, den hat im Grunde auch Felicitas schon so ein bisschen angesprochen, ne, dass die Jungs sich so zurückziehen, dass die unabhängiger werden. Das ist so ein Dreh- und Angelpunkt in dieser Zeit, dass die Kinder, dass die auf der Bindungsebene sozusagen die emotionale Abhängigkeit so ein Stück entfällt. Und das ist eben auch oft das, was dann im Außen, also im Zusammenleben schwierig ist, weil die wirtschaftliche Abhängigkeit ist noch da, die emotionale entfällt aber so ein Stück. Das heißt nicht, dass die Kinder uns nicht lieben oder nicht mehr lieben oder dass, ja, dass etwas verloren geht, sondern es verändert sich nur etwas und es hat eben den Sinn, dass die Jugendlichen in der Zeit auch sich anderen Jugendlichen zuwenden können. Ja, und sozusagen erste Erfahrungen auch auf einer partnerschaftlichen Ebene machen können, auf einer sexuellen Ebene machen können. Und sie sind auf der Suche, weil wir gerade über bindungs- und beziehungsorientierten Umgang sprechen, ja, sie sind auf der Suche nach Beziehungen im Außen. Das können auch Freundschaften sein, das müssen jetzt nicht unbedingt auch dann gleich Partnerschaften sein, aber sie sind auf der Suche nach Beziehungen, die sich in der Qualität so anfühlen wie das, was sie auch erlebt haben. Plus, dass sie dort auch Erfahrungen machen mit ihren eigenen Strukturen. Also wie gehe ich mit Konflikten um? Wie gehe ich mit Ablehnung um? Wie gehe ich mit Grenzen um? Das sind dann alles erste Schritte, die sie dann eben nicht mehr mit uns als Eltern machen, sondern dann eben in Freundschaften außerhalb unserer Familie.
Du sagst ja selber, dass das kein Verlust ist, aber ich will nur sagen, das kann sich ja trotzdem für die Eltern nach Verlust anfühlen.
Ja, das kann sich nach Verlust anfühlen. Also wenn wir jetzt über die Elternebene sprechen, es gibt da auch einen Kurs Kinder besser verstehen, der Jugendliche in der Ablösung. Da sprechen wir ganz viel darüber. Da gibt es die Perspektive eben auch, dass das für die Eltern sich anfühlt, eben wie ein Verlust oder anfühlen kann. Und dass da auch Trauer und Abschiedsgefühle eben auch eine Rolle spielen. Manchmal eben auch dann viele Sorgen kommen und eben auch ja die Pubertät unserer Kinder eben auch für uns Eltern nicht nur ein Prozess ist, der vielleicht anstrengend ist, weil die Jugendlichen anstrengend sind, im Sinne von, dass sie ihre Räume ausprobieren, ihre Autonomie wahrnehmen und wir das begleiten müssen, sondern weil wir eben auch eine Form von innerer Arbeit mit uns leisten dürfen und eben uns auch von der Kindphase verabschieden und auf einmal merken, wow, da wächst jemand auf Augenhöhe ran und wir eben auch unsere Beziehungen dann verändert, also es geht dann wirklich ne, in dieser Zeit nicht mehr um, spätestens dann nicht mehr um Erziehung. Da, also das wird überhaupt nicht mehr funktionieren, sondern es geht dann wirklich um Dialog und um ja, um ein auf Augenhöhe miteinander sprechen, um ein Aushandeln. Das ist manchmal nicht so einfach dann auch, das zu respektieren, weil wir ja immer auch als Eltern unsere kleinen Kinder mitlaufen haben. Ja, also dass wir sehen zwar unseren 12-, 14-, 16-, 18-Jährigen und gleichzeitig sehen wir darin auch immer das Kind, was wir begleitet haben. Hm. Ja, und da dann immer wieder uns klar zu machen, das ist jetzt eine Entscheidung, die wir vielleicht mit begleiten können, die aber dann letztlich auch der Jugendliche selbst trifft. Und wir müssen auch damit leben, wenn Herzschmerz kommt, wenn Mädchen vielleicht nicht gut mit unseren Jungs umgehen, wenn Jungs nicht gut mit Mädchen umgehen, nicht gut im Sinne von, ne, dass sie das nicht auf Augenhöhe klären können oder so. Das sind alles Erfahrungsräume und es ist kein fertiges Beziehungskonzept. Das kommt erst viel später. Insofern die Hoffnung, die Felicitas hat, dass es vielleicht nicht erst mit Mitte 30 ist, da ein bewusstes Selbst zu entwickeln. Die Hoffnung kann sein und gleichzeitig ist es ja so, dass wir auch in der Entwicklung sind und uns selbst ja auch erst kennenlernen müssen und auch überlegen müssen und Erfahrungen machen dürfen. Wer wollen wir sein? Wer sind wir? Und auch eine sexuelle Identität zu finden. Ne? Also bin ich weiblich, bin ich männlich? Was macht das aus? So sich da zu finden, das braucht ja auch ein bisschen Zeit. Und da gibt es eben auch manchmal Krisen, die eben auch mit dazugehören und nicht das Schlimmste sind.
Das war jetzt ganz schön viel, ne? Es ist spannend, weil man kommt so von Felicitas eigenem Aufwachsen und den Bindungen, den Beziehungen zu ihrer Perspektive auf die Kinder. Wir kommen zu konkreten Fragen, dem Umgang der Pornografie, zum Selbstbild. Wir kommen vom Selbstbild zur Autonomie. Mhm. Also es ist riesig groß und Felicitas, ich glaube, wir könnten darüber wahrscheinlich auch 2 Stunden sprechen, weil das so viele Themen auch berührt hat. Ich hoffe, dass du trotzdem jetzt so einige Perspektiven von Katja bekommen konntest und ein bisschen von mir. Denn wie gesagt, das war ja eine sehr umfassende Mail mit sehr, sehr vielen Punkten.
Ja, absolut. Ja. Für mich ist nochmal die Frage, weil wir haben jetzt zwar viel bewegt, aber die Frage ist für mich so ein bisschen, ist es beantwortet, wie sie sicherer werden kann? Also ich will noch einen Satz dazu sagen, weil ich glaube, dass Elternschaft immer ein Spagat ist sozusagen oder in dem Spannungsfeld stattfindet von Sicherheit und Unsicherheit. Mhm. Und dass es wichtig ist, da so ein bisschen auf Sichtweite zu fahren und nicht so sehr, wie soll mein Kind mit 30 sein, wie soll der eine Beziehung führen und so, also ich sag's jetzt mal überspitzt, sondern zu gucken, wie ist es jetzt gerade? Ja, und gerade, Felicitas, fühlt sich das für mich alles sehr gut an, insofern als dass du reflektiert bist, dass du bei dir bist und dass du im Kontakt mit deinem Mann auch bist, ne, und dass eben Themen kommen werden. Aber im Augenblick habe ich das Gefühl, es gibt gerade nicht so viel zu tun da und die Frage wäre, was bringt dich in so eine hohe Erregung? Ne, manchmal denken wir ja, wir müssten Dinge tun und gerade, das ist vielleicht noch ein interessanter Aspekt, wir Mädchen, wir sind ja auch in einer bestimmten Sozialisation aufgewachsen. Also wir waren dafür zuständig für Beziehungen und da gab es ja immer was zu tun. Und Felicitas, vielleicht kannst du da nochmal einen Link auch in deine Biografie machen und mal gucken, wie sich das anfühlt im Augenblick, dieser Gedanke, es gibt gerade eigentlich nichts zu tun. Es ist gerade alles gut und du darfst es genießen, dass es so ist, wie es ist. Und du wirst sicher, wenn Situationen kommen, uns wieder schreiben oder mich anrufen oder jemand anderen und Strategien entwickeln, um deine Unsicherheit zu beantworten und wieder mehr in die Sicherheit zu kommen.
Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, liebe Katja.
Sehr gerne. Eine schöne Woche für dich mit Sonne und ein bisschen nicht zu kalt, aber auch nicht zu heiß, bitte. Und euch auch da draußen ganz viel Licht. Liebe Grüße.
Das war's für heute mit dem Familienrat mit Katja Saalfrank. Vielen Dank fürs Zuhören.
Neue Folgen gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Familienrat mit Katja Saalfrank abonniert, weiterempfehlt oder Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie uns gerne an familienrat@mitvergnuegen.com.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und unser Ziel ist es, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns sehr auf euch.
Der Familienrat mit Katja Saalfrank ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Produktion und Redaktion Amelie Kern. Schnitt und Mix Falk Andreas. Ja.